Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Guten Morgen. Geht's weiter mit den Staatsleistungen an die Kirchen? In der vergangenen Woche hat diese Debatte neuen Aufwind bekommen. Die Ampelkoalition in Berlin will die Zahlungen offenbar im Herbst beenden. Die Bundesländer laufen Sturm. Warum der deutsche Staat die Kirchen bislang mitfinanziert hat und welche Folgen die Abschaffung hätte, das ist Thema in dieser Sendung. Außerdem beschäftigt uns die Zukunft eines der ältesten Sakralbauten Deutschlands, das Kloster Himmerod in der Eifel. Es soll eine neue Verwendung bekommen. Nur welche? Ideen gibt es viele, eine Einigung ist bislang nicht in Sicht. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag an diesem Montag. Die Haupteinnahmequelle der Kirche ist natürlich klar die Kirchensteuer. Es gibt aber noch mehr Töpfe. Einer zum Beispiel sind die sogenannten Staatsleistungen. Das sind Entschädigungszahlungen für die Enteignung von Kirchengütern in der Vergangenheit. Und es geht dabei um eine Menge Geld, um mehr als 600 Millionen Euro, die die evangelischen und katholischen Kirchen pro Jahr bekommen. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Ampel arbeite, so der Bericht der FAZ Ende vergangener Woche, an einem entsprechenden Gesetzentwurf. Er soll im Herbst auf den Tisch kommen, ohne Zustimmung der Länder. Doch was würde die Abschaffung bedeuten und wie ist die rechtliche Lage überhaupt? Darüber will ich sprechen mit Hans Hofmann. Er ist Honorarprofessor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin und Gründungsmitglied der Experteninitiative Religionspolitik. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau.
Klären wir vielleicht zunächst einmal, warum muss der Staat, Herr Hofmann, bis heute jährlich mehrere hundert Millionen Euro an die Kirchen überweisen für Ereignisse, die vor über 200 Jahren passiert sind?
Ja, es handelt sich eben um Enteignungen, wie Sie schon sagten. Napoleon hat Krieg geführt in Europa. Er hat den deutschen Fürstentümern große Gebiete abgenommen, Preußen, Bayern, Baden und Württemberg, und die wollten quasi eine Kompensation für diese Gebietsverluste. Und diese Kompensation haben sie sich dadurch verschafft, dass sie die katholische und evangelische Kirche enteignet haben. Es handelt sich um sehr große Gebiete, ungefähr 10.000 Quadratkilometer, die die Kirchen verloren haben, also viermal die Größe des Saarlandes vergleichsweise. Und es handelt sich um ungefähr 3 Millionen Menschen, die auf diesem Gebiet gelebt haben, und Einkünften, die Kirchen auf diesen Gebieten hatten, von damals etwa 21 Millionen Gulden jährliche Einkünfte. Diese Gebiete wurden also den Kirchen enteignet und die Fürstentümer haben sich das Eigentum selbst zugeführt durch eine Beschlagnahme. Und daraufhin sind Staatsleistungen eingeführt worden, weil man diese Enteignungen, diese Verluste von Einkünften wieder gut machen wollte.
Nun gibt es ja Medienberichte, die nahelegen, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung im Herbst kommen soll. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass das diesmal tatsächlich der Fall sein wird, dass eine Ablösung durchkommt?
Die Rechtslage ist ziemlich klar. Die Adressaten dieses Auftrages im Grundgesetz, dass eine Ablösung dieser Staatsleistungen durchgeführt werden soll. Die Adressaten dieses Auftrages sind die Länder. Sind die Länder, zahlen diese Staatsleistungen. Der Bund zahlt gar keine Staatsleistungen. Also muss ein zweistufiges Gesetzgebungsverfahren praktiziert werden. Zunächst müsste der Bund ein sogenanntes Grundsätzegesetz machen, in dem die Grundsätze der Ablösung festgelegt werden. Und in einer zweiten Stufe müssten die Länder, 14 Länder gibt es, die Staatsleistungen zahlen, müssten 14 Länder noch Landesgesetze machen in einer zweiten Stufe, in dem konkret die Ablösung festgelegt wird. Die Ablösung kann auch nicht einfach dadurch geschehen, dass man die Zahlungen einstellt, sondern die Ablösung bedeutet, eine Entschädigung muss gezahlt werden für die langsame Beendigung der Staatsleistungen. Das heißt, die Länder müssten sehr viel mehr Geld aufwenden für eine bestimmte Zeit, für eine Übergangsphase, um diese Entschädigung für die Beendigung der Staatsleistungen zu finanzieren. Entweder würde man einen Kapitalfonds gründen müssen, aus dem die Zahlungen finanziert werden in der Zukunft, oder man müsste Wertpapiere oder Staatsanleihen begeben oder auch Grundbesitz an die Länder zurückübereignen. Alles das bedeutet, dass die Länder höhere finanzielle Belastungen bekommen würden, als sie sie bisher haben. Deswegen ist es sehr klug, dass man die Länder bei diesem Gesetzgebungsprozess, dieses Grundsätzegesetzes, sehr stark mit einbezieht. Denn man kann nicht die Rechnung ohne den Wirt machen. Die Länder müssen zahlen, was als Folge dieser Ablösung ansteht. Und deswegen ist der Bund sehr klug beraten, wenn er die Länder mit einbezieht. Denn er kann nicht ein Gesetz auf den Weg bringen, von dem er von vornherein weiß, dass die Länder es nicht mitmachen werden, weil sie es nicht finanzieren können.
Also Sie sehen die Realisierung skeptisch, weil die Länder nicht mitmachen?
Ja, die Länder haben ja wahrscheinlich gute Gründe, es nicht mitmachen zu wollen. Zum einen eben müssen sie die Finanzlasten tragen. Deswegen war ja auch im Koalitionsvertrag bisher die Formulierung vorgesehen, dass man einen fairen Ausgleich praktizieren will, dass der Bund hier bei diesem Grundsätzegesetz als ehrlicher Makler auftritt, um zwischen den Kirchen einerseits und den Ländern andererseits zu vermitteln durch dieses Grundsätzegesetz. Wenn der Bund jetzt, obwohl er weiß, dass die Länder diese Finanzlasten nicht tragen können oder tragen wollen in dieser Zeit, ein solches Gesetz auf den Weg bringt und vielleicht auch versucht, es sogar gegen den Bundesrat dann durchzusetzen, würde er dieses Gebot der Klugheit und diesen Vorsatz, den er selbst im Koalitionsvertrag gefasst hat, einen fairen Ausgleich herbeizuführen und durch Gespräche mit den Ländern ein solches Grundsätzegesetz zu realisieren, dieses Gebot der Klugheit würde er nicht mehr anwenden.
Aber nun gibt es Fachleute, die sagen, die Summe für diese säkularisierten Güter, die sei längst abbezahlt. Also die Kirchen seien schon in ausreichendem Maße kompensiert worden. Sehen Sie das auch so?
Nein, ich denke, dass man das nicht so sehen kann. Eine solche Enteignung als Beispiel sieht ja so aus, dass man jemanden zum Beispiel ein Haus wegnimmt, das 500.000 Euro wert ist, und man entschädigt ihn nicht dafür. Es gibt keine Enteignung ohne Entschädigung. Gleichzeitig hat derjenige vielleicht in diesem Haus Miete bekommen für dieses Haus. 500 oder 1.000 Euro, nehmen Sie als Beispiel 1.000 Euro. Mhm. Und jetzt hat man ihm einerseits das Eigentum weggenommen von 500.000 Euro und andererseits kann er die Miete von 1.000 Euro pro Monat nicht mehr bekommen. Dafür gab es die Staatsleistungen als Entschädigung für diese Verluste an Erträgen, an den Mieten aus diesem Haus. Und dieser Verlust der Erträge, der besteht ja nach wie vor fort. Und auch die Enteignung ist nach wie vor nicht entschädigt. Aus heutiger Sicht ist das ein historisches Unrecht, dass die Fürstentümer Bayern, Baden, Württemberg und Preußen damals begangen haben. Und deswegen hat das Grundgesetz ja auch ausdrücklich akzeptiert, dass diese Zahlungen existieren und dass es einen Rechtsanspruch der Kirchen auf diese Zahlungen gibt, weil sie nach wie vor, wie gesagt, keine Entschädigung für die Enteignung selbst bekommen haben und weil sie nach wie vor die Erträge für diese Enteignung nicht mehr erhalten aus diesem Grundbesitz, der ihnen abgenommen wurde.
Das ist die historische Begründung. Jetzt sind wir aber ja 220 Jahre weiter. Immer mehr Mitglieder kehren der Kirche den Rücken. Auch die Bedeutung schwindet. Wie lässt sich denn ja diese historische Begründung der Staatsleistungen, die ja aus Steuermitteln auch gezahlt, finanziert werden, den Bürgerinnen und Bürgern einer modernen Demokratie vermitteln?
Es sind einfach rechtliche Fakten, die den Grund dafür bilden. Diese Enteignung ist passiert und diese Entschädigung ist im Grundgesetz festgeschrieben. Die Staatsleistungen sind in Artikel 138 Weimarer Reichsverfassung, der Bestandteil des Grundgesetzes ist, festgeschrieben. Darüber hinaus kann man natürlich auch sagen, die Kirchen spielen in Deutschland eine nach wie vor wichtige Rolle, unabhängig davon, wie viele Mitglieder sie besitzen. Denn sie leisten einen großen Teil an sogenannter Daseinsfürsorge für diesen Staat, für diese Gesellschaft. Sie haben Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten, Schulen, die sie unterhalten und die sie finanzieren müssen. Wenn die Kirchen das nicht mehr tun könnten, weil sie geringere Einnahmen haben, müsste der Staat diese Daseinsfürsorge übernehmen. Der Staat ist also in einem klugen Kooperationsverhältnis in Deutschland mit den Kirchen, in dem sie teilweise seine Aufgaben übernehmen und der Staat sonst Dinge zu organisieren hätte, die er bisher gar nicht organisieren kann, wo ihm selbst die Mittel fehlen. Wenn der Staat also den Kirchen Finanzmittel wegnehmen würde, die Staatsleistungen rechtswidrigerweise komplett streichen würde, würde er auch ihre Finanzgrundlage erschüttern und würde diese Angebote, diese Leistungen, die die Kirchen anbieten, selbst in Frage stellen.
Bislang hatte man ja immer den Eindruck, dass die Politik die Zusammenarbeit mit den Kirchen schätzt. Das ist ja beiden Seiten, Sie haben es gerade gesagt, gesellschaftspolitisch auch wichtig. Würde denn das Verhältnis zwischen Politik und Kirche durch eine Ablösung beschädigt werden oder zumindest verschlechtert? Ist das das, worauf Sie abheben?
Je nachdem, wie man sie ausgestaltete, würde man es in einem unfairen, in einem möglicherweise rechtswidrigen Prozess machen, würde natürlich verbrannte Erde entstehen. Allerdings bin ich ganz sicher, dass die Länder und auch der Bund klug genug sind, diese Leistungen der Kirche, unabhängig davon, welche Stellung sie derzeit in unserer Gesellschaft haben, aber diese Leistungen der Kirche als Daseinsfürsorgeträger, dass das in der deutschen Politik sehr große Anerkennung findet. Man ist klug genug, unser kooperatives Verhältnis der Trennung von Staat und Kirche zu schätzen. Es gibt ja feindliche Trennung von Staat und Kirche. Es gibt Staatskirchen auch in dieser Welt. Ja, genau. Diese Modelle, die sehr strikte Trennung, feindliche Trennung wird sie ja sogar genannt, Laïcité in Frankreich, sind einerseits kann man sagen, klare, saubere, radikale Trennung. Auf der anderen Seite bergen sie auch viele Konfrontationslinien und Probleme. In Deutschland ist eine freundliche Trennung, wie man sie nennt, eine kooperative Trennung, die zu einer Kooperation zwischen Staat und Religionsgemeinschaften führt. Und zwar nicht nur christliche Religionsgemeinschaften. Der deutsche Staat kooperiert auch mit jüdischen, mit islamischen Gemeinschaften. Es gibt eine deutsche Islamkonferenz, die versucht, den Islam in Deutschland, in Europa zu integrieren. Und eine zunehmende Anerkennung der islamischen Religionsgruppen in Deutschland herbeizuführen. Wir versuchen, islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen zu organisieren. Diese Kooperation hat sich in vielen Feldern bewährt.
Vielen Dank, Hans Hofmann, Honorarprofessor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin, für Ihre Zeit live im Religionsmagazin zu der Frage, welche Folgen die Abschaffung der Staatsleistungen hätte. Als nächstes geht es in die Eifel, genauer gesagt in den westlichen Teil des rheinischen Schiefergebirges in die Nähe von Trier. Dort liegt inmitten einer malerischen Landschaft das Zisterzienserkloster Himmeroth. Einer der ältesten Sakralbauten Deutschlands, gegründet vor fast 900 Jahren. Die Blütezeit der Abtei im Mittelalter, die lässt sich nur noch erahnen. Mittlerweile hat sich der Konvent aufgelöst, der Unterhalt ist teuer und das Trierer Bistum überlegt, die Immobilie abzugeben. Vor einem Jahr hat ein Unternehmer aus der Region die Hand gehoben. Er will aus dem Kloster ein schickes Hotel machen. Eine Idee, die nicht allen gefällt. Klaus Englert über die Verhandlungen.
Ich wünsche mir, dass Himmeroth als bedeutsamer kultureller und kirchlicher Ort erhalten bleibt und seine Schönheit noch vielen Generationen zur Verfügung steht.
Andreas Trogsch, leitender Verwaltungsdirektor beim Bischöflichen Generalvikariat Trier, verhandelt seit einigen Monaten über die Zukunft des Klosters Himmeroth. Und die ist alles andere als sicher. Das Eifler Kloster unweit von Wittlich in der Eifel gehört zu den ältesten Konventen der Zisterzienser auf deutschem Boden. Gegründet wurde es 1134 im romanischen Stil vom französischen Abt Bernard de Clairvaux. Als Hallenkirche ohne Glockenturm im nüchternen, dekorationsarmen Zisterzienserstil. 'Noch heute liegt das Kloster, das im Mittelalter wegen seiner großen Bibliothek berühmt war, inmitten von Wäldern, Obstwiesen und Fischteichen. Doch die Zeitläufte setzten dem Baukörper stark zu. Marodierende Soldaten zerstörten während des Dreißigjährigen Krieges große Teile des Klosters. Erst 1739, mitten im Barockzeitalter, starteten die Mönche den Neuaufbau und fügten eine Klosterkirche mit schlichtem Dekor hinzu. Der neue Sakralbau währte allerdings nur einige Jahrzehnte. Denn bereits 1802 führte Napoleon auch in der Eifel die Säkularisierung durch, die zur Enteignung kirchlicher Güter führte. Auf diese Weise wurde Kloster Himmerod versteigert und gelangte in den Besitz eines Bergbaubetreibers. Der wusste offenbar wenig mit dem neuen Eigentum anzufangen. Und so kam es, dass sich die Gemeinde an Kloster und Kirche bediente und Steine aus der Anlage für den eigenen Hausbau schlug. Erst seit 1922 zog wieder nach und nach mönchisches Leben in Himmerod ein, bis 2017 die letzten Zisterzienser das Kloster verließen. Übrig blieb nur Stefan Raimund Senge, kurz Bruder Stefan, der mittlerweile rüstige 90 Jahre zählt. Schließlich erfuhr auch Bierbrauer Wolfgang Scheidweiler vom mönchischen Exodus. Mit ihm beginnt ein gänzlich neues Kapitel in der Geschichte des Himmerod-Klosters. Scheidweiler ließ verlauten, dass er das Grundstück pachten und das Kloster in ein Gästehaus umwandeln will, entsprechend seinem 4-Sterne-Gästehaus Steinfeld bei Kall. Verhandlungspartner Andreas Trogsch sieht die Pläne Scheidweilers eher nüchtern.
Gästehaus heißt nicht so luxuriös, sondern schon auch Gäste anzusprechen, die bewusst in so ein Objekt gehen und nicht in ein Wellnesshotel beispielsweise.
Der Eifler Bierbrauer möchte es am liebsten in Erbbaupacht erwerben. Das bringt ihm die größten Vorteile. Die Sanierung der Immobilie über geschätzte 10 Millionen Euro würde dann dem Trierer Bistum obliegen. Dagegen bliebe das Kloster über Jahrzehnte in Scheidweilers Besitz. Er könnte frei über die Gewinne verfügen sowie bauliche Veränderungen durchführen. Allerdings müsste er den Erbbaupachtzins und die Kosten der Instandhaltung tragen. Andreas Trogsch fasst den Stand der Verhandlungen zusammen.
Herr Scheidweiler präferiert ein Erbpachtmodell, weil er dann mit der Immobilie mehr Spielraum hat für sich selbst.
Auf dieses Modell laufen die Verhandlungen mit dem Trierer Generalvikariat hinaus. Scheidweiler teilte allerdings auf Deutschlandfunk-Anfrage mit, dass er bestrebt ist, den klösterlichen Charakter des Gebäudes zu erhalten. Außerdem möchte er, dass in das Kloster wieder eine Ordensgemeinschaft einzieht. So geschehen bereits im Kloster Steinfeld, wo seit einigen Jahren Trappistinnen leben.
Es gibt ein Konzept, was uns vorliegt. Das ist dieses Modell von Herrn Scheidweiler, was er in Steinfeld erfolgreich umgesetzt hat. Er hat halt vorgeschlagen, dieses Modell auch für Himmerod umzusetzen.
Es ist nachvollziehbar, dass das Generalvikariat als Eigentümer der Immobilie einen bekannten Betreiber bevorzugt, der sich auch auf wirtschaftliche Risiken einlassen will. Der Düsseldorfer Architekt und Projektentwickler Andreas Knapp, der zahlreiche Bestandsbauten und Kirchen umgenutzt hat, rät dem Trierer Generalvikariat, die Verhandlungsstrategie zu überdenken und nicht voreilig zu handeln.
Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man von vornherein sich erstmal Gedanken macht, wofür eignet sich das Gebäude, was kann man daraus machen, was ist die beste Idee für alle Beteiligten, für die Umgebung, für die Menschen, für das Gebäude. Und dann entscheidet man, okay, das hätten wir gerne, das wäre die richtige Lösung, das ist auch wirtschaftlich. Und jetzt suchen wir die richtigen Betreiber dafür.
Das Scheidweiler Modell muss nicht die einzige Lösung sein. Hier kommt nun der Förderverein Himmerod ins Spiel, der sich bereits seit einigen Jahren vor Ort für Gästeunterkünfte und Orgelkonzerte einsetzt. Caroline Hörschel vom Förderverein sieht diese Entwicklung in einem SWR-Interview skeptisch.
Es könnte bedeuten, dass egal wie nett und sympathisch der Pächter ist, ein Kulturgut von öffentlichem Interesse in rein private Hand auf Jahrzehnte gegeben wird und man nicht weiß, wie dann in 10, 20 Jahren das hier aussieht.
Die Mitglieder des Fördervereins waren in der Zwischenzeit nicht untätig und entwickelten ein Gegenmodell, das sich an einer gemeinschaftsorientierten Entwicklung ausrichtet. Während der Vertragsverhandlungen hält sich der Verein öffentlich zurück. Er schlägt ein nicht kommerzielles Modell vor. Dazu Andreas Trogsch, der die Verhandlungen mit Vereinsvorstand Thomas Simon führte.
Herr Dr. Simon hat die Idee, eine Stiftung zu gründen und das ganze Objekt in eine Stiftung zu übertragen. Und es gibt auch ein weiteres Modell, was Herr Dr. Simon hat erarbeiten lassen. Das ist ein Genossenschaftsmodell zum Betrieb des Klosters.
Eine Stiftung würde allerdings bedeuten, dass der Förderverein dafür eine große Summe auftreiben müsste und dass das Erzbistum das Eigentum an Grundstück und Kloster an die Stiftung verlöre. Andreas Trogsch hält die Konzepte des Fördervereins Himmerod noch für zu wenig ausgereift. Um die Zukunft des Klosters zu retten, schlägt der Förderverein vor, verschiedene Akteure aus der Region in der Stiftung zusammenzuführen. Neben Förderverein und Bistum sollen auch die Ortsgemeinden sowie die Kreisverwaltung eingebunden werden. Und die Bundeswehr, die sich dem Kloster Himmerod verbunden fühlt, weil dort nach dem Zweiten Weltkrieg die Himmeroder Denkschrift entstand. Darin ging es um die Wiederbewaffnung Deutschlands. In einer gemeinnützigen Stiftung sieht Fördervereinleiter Thomas Simon den Geist von Himmerod am besten gewahrt. Zitat:
Himmerod ist in Gemeinschaft wieder aufgebaut worden. Und wir wollen es auch als Gemeinschaftsgut erhalten.
Der Förderverein plant das Klosterrefugium Himmerod, das er sich als Klosterherberge und Haus der Begegnung vorstellt. Außerdem möchte er den Konvent restaurieren und öffentliche Führungen anbieten. Geplant ist zudem eine Dauerausstellung zur Himmeroder Denkschrift. Weiterhin sind Ausstellungen zur Klosterkultur der Zisterzienser vorgesehen. Der Förderverein beabsichtigt zudem, neben Orgelkonzerten auch Vortragsabende anzubieten. Das bedeutet, man setzt auf die Renaissance von Kloster Himmerod als geistlichem und spirituellem Ort. Das gefällt auch dem Senior der Himmeroder Gemeinschaft, Stefan Raimund Senge. Er sagt gegenüber dem SWR:
Wir werden auf jeden Fall versuchen, hier weiterzuarbeiten. Und es gibt unzählige Menschen hier herum, nicht nur in der Umgebung, auch im ganzen Land, die großes Interesse daran haben, dass hier geistliches Leben weitergeht.
Klaus Englert über die Zukunftspläne für das Kloster Himmerod. Das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Gleich nach den Nachrichten: Wut und Bedrohung in den Ostwahlkämpfen. Wie können wir politisch streiten? Über diese Frage diskutiert mein Kollege Moritz Küpper mit seinen Gästen in der Sendung Kontrovers, unter anderem mit dem Politikjournalisten Alexander Kissler, der Buchautorin Anne Rabe und dem Bürgerrechtler Frank Richter, Mitglied auch im Sächsischen Landtag. Auch Sie können sich gerne beteiligen an dieser Sendung, an der Diskussion unter der Rufnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Elena Hong. Ihnen einen schönen Tag.